Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch nach der Sitzung des Bundeskabinetts. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und weil es eben eine Kabinettssitzung gab, fängt auch gleich Herr Cornelius damit an, was dort besprochen und beschlossen wurde.
Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag von mir und welcome back aus der Sommerpause, sobald Sie die hatten. Und zurück ist auch das Bundeskabinett, zurück sind die Ministerinnen und Minister, zurück ist ein gewaltiges Paket an Vorhaben, die heute umgesetzt, beschlossen wurden im Kabinett. Es ist wirklich interessant, also man sieht so, wie die Welle sich aufbaut und dann heute im Kabinett eben angekommen ist. Die Vorbereitungen waren jetzt sehr intensiv die letzten Tage. Wir hatten 18 Top-1-Vorhaben im Kabinett, die will ich gar nicht hier aufzählen, und 9 größere Gesetzesvorhaben, die ich Ihnen jetzt gleich vermittle oder nochmal weitergebe. Das sind sehr, sehr wichtige Vorhaben gewesen, die auch intensive Vorbereitungen benutzt haben. Das war so ein bisschen interessant im Kabinett, es war ein großes Bedürfnis, sich wechselseitig zu danken. Also die Ministerinnen und Minister haben viele der Vorhaben ja gemeinsam ausgearbeitet, und insofern gab es so eine Art Dankes-Ping-Pong. Und der Kanzler meinte, es sei ein Tag voller Dankbarkeit. Noch ist er nicht zu Ende, aber ich fange mal an mit den einigen Kabinettsbeschlüssen, die heute gefällt wurden. Der erste OTOP war der Gesetzentwurf für einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten. Das ist der Netzentgeltgesetzesentwurf. Und der zweite OTOP war die Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes. Sie haben dieses Vorhaben verfolgt, auch schon vor der Sommerpause. Heute dann also Vollzug im Kabinett. Das Kabinett hat also den Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für einen Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten im Jahr 26 in Höhe von 6,5 Milliarden Euro beschlossen. Mit diesem Zuschuss sollen die Netzentgelte und damit auch die Stromkosten für private Haushalte und Unternehmen gedämpft werden. Das Kabinett hat außerdem beschlossen, den Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes. Damit verstetigt die Bundesregierung den EU-Mindeststeuersatz bei der Stromsteuer für mehr als 600.000 Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft. Diese Energiekostenentlastungen sind zentral, um das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Zusammen mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage sind diese Maßnahmen also der erste Schritt auf dem Weg zu einer mittel- und langfristig bezahlbaren und sicheren Energieversorgung. Mit den gesetzlichen Änderungen setzt die Bundesregierung das im Koalitionsausschuss beschlossene Energiepreisentlastungspaket weiter zügig um. Die Finanzierung der Entlastung ist im Haushaltsentwurf vom 30. Juli verankert, und der wandert nun in die parlamentarischen Verfahren. Insgesamt bedeutet das, zusammen mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage werden Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen also im nächsten Jahr spürbar bei den Energiekosten entlastet um etwa 10 Milliarden Euro, zusätzlich zur bereits bestehenden Entlastung von 17 Milliarden Euro durch die Übernahme der damaligen EEG-Umlage für erneuerbare Energien. Als zweites, wollen Sie eins nach dem anderen oder gehen wir durch?
Machen Sie es erstmal
okay. Gerne. Als zweites hat die Bundesregierung heute den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts beschlossen. Das ist die Umsetzung zweier EU-Richtlinien. Ein wesentlicher Punkt ist die Einführung einer elektronischen Widerrufsfunktion. Mit einem einfachen Klick sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Verträge widerrufen können, die sie online abgeschlossen haben. Anbieter müssen dafür eine klar erkennbare und jederzeit zugängliche Schaltfläche schaffen. Verstehen die Verbraucherinnen und Verbraucher die wesentlichen Vertragsinhalte? Das müssen die Anbieter von Finanzdienstleistungen sicherstellen. Das bedeutet im Online-Bereich auch, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich eine direkte persönliche Kontaktaufnahme verlangen können. Also die reine elektronische oder KI-gesteuerte Kommunikation ist damit ausgeschlossen. Der Widerruf eines Vertrags über Finanzdienstleistungen soll künftig nur noch innerhalb von 12 Monaten und 14 Tagen möglich sein. Für Lebensversicherungen soll eine Ausschlussfrist von 24 Monaten und 30 Tagen gelten, vorausgesetzt, die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden über das Widerrufsrecht informiert. Das schafft Rechtssicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für die Unternehmen, denn bisher galt das unbegrenzte Widerrufs, die unbegrenzte Widerrufsmöglichkeit, die wird nun klar begrenzt und so werden langwierige Rechtsstreitigkeiten vermieden. Außerdem sollen Unternehmen und Vertragsbedingungen künftig nicht mehr in Papierform übermittelt werden müssen. Da wird also auch den Anforderungen an die Digitalisierung Rechnung getragen. Weiter bestimmen die neuen Regelungen, dass Patientinnen und Patienten grundsätzlich einen Anspruch auf eine kostenlose erste Kopie ihrer digitalen Patientenakte haben. Drittens, ich weiß gar nicht, ob wir bei drittens sind, aber des Weiteren hat das Kabinett heute den Entwurf eines Umsetzungsgesetzes für die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen beschlossen. Das ist die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive. Sie wissen, dass dies eine Auflage war, die Unternehmen ein großes Kopfzerbrechen bereitet hat. Ziel der Richtlinie ist es, dass bestimmte Unternehmen über die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten berichten. Das betrifft Deutschland ab dem Geschäftsjahr 2025 in einem ersten Schritt, die sogenannte erste Welle. Davon waren betroffen 290 bilanzrechtlich große, kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Diese Unternehmen müssen künftig zusammen mit ihrem Lagebericht einen sogenannten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und vom Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Wie im Koalitionsvertrag versprochen, folgt der Gesetzentwurf dem Prinzip der 1-zu-1-Umsetzung. Er setzt nur das um, was als europarechtlicher Minimalstandard gefordert ist. Wird hier also Bürokratieabbau durch mehr Berichtspflichten geleistet? Ja, die Bundesregierung hat sich für eine Umsetzung jetzt entschieden, weil die Richtlinienumsetzungsfrist am 6. Juli 2024 bereits abgelaufen ist. Wir waren also im nachholenden Bereich und die Europäische Kommission bereits im September 2024 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat. Die Bundesregierung hält weitere Erleichterungen und Vereinfachungen bei der CSRD für dringend notwendig. Und dafür liegt auch bereits ein Vorschlag der EU-Kommission vor, der sogenannte Omnibus I für den Nachhaltigkeitsbereich. Mit einer ersten Änderungsrichtlinie, dem sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie, wurde die CSRD-Anwendungsbeginn um 2 Jahre verschoben. Das war jetzt schon mal der erste Aufschub. Und zwar für diejenigen berichtspflichtigen Unternehmen, die sonst ab den Geschäftsjahren 25 oder 26 hätten berichten müssen. Diese Änderungsrichtlinie wird mit dem Gesetz ebenfalls umgesetzt. Es gibt hier also eine Verzögerung. Mit einer zweiten Änderungsrichtlinie, dem sogenannten Substance Proposal, soll der Anwendungsbereich der CSRD weiter eingeschränkt werden. Dazu laufen auf der EU-Ebene gerade die Verhandlungen. Wenn der Anwendungsbereich, wie im Vorschlag der Europäischen Kommission vorgesehen, eingeschränkt wird, dann werden in Deutschland künftig nur noch bis zu 3.900 Unternehmen erfasst. Ohne diese Anpassung wären es mehr als 15.000 Unternehmen. Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt dann nur noch etwa ein Viertel des ursprünglich geplanten Volumens, nämlich 430 Millionen Euro statt 1,65 Milliarden Euro. Die Bundesregierung unterstützt die entsprechenden Vorschläge und setzt sich für eine rasche und ambitionierte Verabschiedung ein, um die Ergebnisse noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Und sie bekräftigt aber gleichzeitig, dass die Ziele des europäischen Green Deals bestehen bleiben. Sie dürfen aber nicht mit unverhältnismäßigen Bürokratielasten für die Unternehmen einhergehen. Dies zur CSRD-Richtlinie. Nun, das Gesetz GEAS Anpassungsgesetz und GEAS Anpassungsfolgengesetz. Die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS beschlossen. Damit setzen wir um, was wir im Koalitionsvertrag zugesagt haben. Die neuen europäischen Regeln noch in diesem Jahr ins Parlament einzubringen. Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, ist der Schlüssel, um Migration besser steuern und ordnen zu können. Gleichzeitig werden humanitäre Standards für die Geflüchteten geschützt, aber irreguläre Migration kann begrenzt werden. Wir alle wissen, auch aus unserer innenpolitischen Debatte zur Migrationspolitik, dass nur eine gemeinsame europäische Lösung dazu helfen wird, die offenen Grenzen im Schengen-Raum zu erhalten und zugleich das Recht auf Schutz und Asyl für diejenigen zu verteidigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Die GEAS-Reform bringt zentrale Veränderungen. An den EU-Außengrenzen wird künftig entschieden, wer ein Asylverfahren durchläuft und wer zurückgeführt wird. Gleichzeitig werden Mitgliedstaaten, die besonders belastet sind, mehr Unterstützung von anderen Staaten erhalten. Und es wird schnellere und einheitliche Verfahren in allen EU-Mitgliedstaaten geben. Dabei ist klar, das Grundrecht auf Asyl bleibt gewahrt. Parallel dazu hat das Kabinett Änderungen am Ausländerzentralregister und weiteren Gesetzen beschlossen. Damit schaffen wir Klarheit und Rechtssicherheit für die Arbeit der Behörden in Bund, Länder und Kommunen. Wir haben den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung dieser Richtlinie beschlossen. Mit dem Gesetz erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher einen deutlich besseren rechtlichen Schutz, wenn sie Kreditgeschäfte tätigen. Ziel ist es, das Schutzniveau für Verbraucherinnen und Verbraucher beim Abschluss von allgemeinen Verbraucherdarlehen ohne vermeidbaren bürokratischen Ballast weiter zu erhöhen. Und dabei werden künftig auch Kleinkredite bis 200 Euro, zins- und gebührenfreie Kredite, sogenannter Kauf-jetzt-zahle-später-Modelle, in den Regelungsbereich einbezogen. Ferner werden die Vorgaben für die Kreditwürdigkeitsprüfung an die für die Immobiliendarlehen geltenden Maßstäbe angeglichen. Der Kündigungsschutz bei Dispositionskrediten wird verbessert und vorvertragliche Informationspflichten erweitert. Für den Abschluss von allgemeinen Verbraucherdarlehen soll künftig die Textform genügen. Weitere Anpassungen erfolgen im Wettbewerbs-, im Aufsichts- und im Preisangaberecht. Top 10 war der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, Lieferkettengesetz kurz genannt, beschlossen. Der Entwurf sieht vor, die Berichtspflicht über die Einhalt der Sorgfaltspflichten abzuschaffen. Darüber hinaus wird die Verhängung von Bußgeldern erheblich eingeschränkt, sollten Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten verletzen. Das nationale Lieferkettengesetz soll in dieser Form gelten, bis die europäische Lieferkettenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt ist. In der Übergangszeit soll das Änderungsgesetz Unternehmen entlasten und die Volkswirtschaft stärken. Und schließlich noch das Letzte. Das Kabinett hat heute den Entwurf des zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes beschlossen. Das ist ein wichtiges Vorhaben zur Rente aus dem Koalitionsvertrag. Mit dem zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz will die Bundesregierung die betriebliche Altersvorsorge weiter stärken. Dadurch können künftig mehr Menschen von einer Betriebsrente profitieren, vor allem Beschäftigte in kleinen Unternehmen und Menschen mit geringerem Einkommen. Vorgesehen sind Verbesserungen im Arbeits-, Finanzaufsichts- und im Steuerrecht. Der Gesetzentwurf ist Teil des Sofortprogramms der Bundesregierung und soll zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden. Soweit das Kabinett von heute.
Danke.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weil das jetzt einiges war, werde ich jetzt so verfahren, dass ich nicht die Themen alle wieder einzeln abfrage, sondern die aufrufe, wo mir schon Meldungen bzw. Fragen angezeigt wurden, und fange da an mit dem Thema GEAS. Da hat Herr Fechtner eine Frage.
Genau, vielen Dank, Fechtner. DTS-Frage an das BMI. Laut einer Stellungnahme des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs könnte das Gesetz zur GEAS-Reform Abschiebungen eher verzögern. Stimmen Sie der Einschätzung zu?
Könnten Sie bitte noch mal wiederholen, wessen Einschätzung das sein soll?
Laut einer Stellungnahme des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs.
Also, ich kann vielleicht mal sagen, dass wir im Rahmen dieses Gesetzgebungsvorhabens neben der im Wesentlichen 1:1 Umsetzung der europäischen Vorgaben auch eine Reihe von Regeln einführen, die eine restriktivere Gestaltung des Asylverfahrens ermöglichen. Dazu gehören unter anderem Sekundärmigrationszentren, aus denen Menschen, die das Asylverfahren nicht erfolgreich durchlaufen haben, auch unmittelbar und damit schneller in den jeweils zuständigen Mitgliedstaat zurückgeführt werden. Das gilt auch für andere Elemente in diesem Bereich. Und klar ist, das haben auch die Gespräche von Bundesinnenminister Dobrindt in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass es eine große Einigkeit gibt zwischen den EU-Mitgliedstaaten, insgesamt Rückführung, Abschiebung schneller zu ermöglichen. Insofern möchte ich jetzt zu der einzelnen Stellungnahme, die Sie erwähnt haben, mich nicht äußern. Aber im Wesentlichen ist das Ziel des BMI und auch der Bundesregierung klar, dass man Rückführung und Abschiebung schneller wieder ermöglicht.
Dann die Nachfrage dazu. Das Gesetz soll bei Klagen gegen Asylentscheidungen für Verwaltungsgerichte eine Frist von 6 Monaten vorsehen. Welche Sanktionen drohen denn bei Nichteinhaltung dieser Frist?
Das kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht beantworten. Das müsste ich nachreichen.
Herr Jessen.
Ja, auch zu GEAS Frage ans BMI und BMJ. Das hat ja gedauert, bis das beschlossen werden konnte, weil es unter anderem den Streitpunkt gab, dass der Bundesinnenminister bei Missachtung von Aufenthaltspflicht eine Haftmöglichkeit, um Fluchtgefahr vorzubeugen, wollte. Dem hatte oder da hatte das BMJ juristische Bedenken. Wie sieht die Regelung jetzt aus und in welcher Weise wurden eine Einigung zwischen diesen konfliktösen Positionen erzielt?
Also ich kann Ihnen im Allgemeinen sagen, dass das Bundeskabinett heute Gesetzentwürfe beschlossen hat. Insofern besteht Einigkeit in dem, was die Bundesregierung beschlossen hat und auch veröffentlicht hat. Sie finden das auf unserer Webseite, wie immer die Gesetzentwürfe. Und im Übrigen enthält das, was heute beschlossen würde, Regelungen zur Beschränkung der Bewegungsfreiheit sowie zur Haft. Nämlich die GEAS-Rechtsakte selbst sehen vor, dass an verschiedenen Stellen Möglichkeiten geschaffen werden, um die Bewegungsfreiheit zu beschränken oder eben Haft zu verhängen. Das ist natürlich wie immer stets im Einzelfall anzuordnen. Wenn kein gesetzlicher Haftgrund, zum Beispiel Fluchtgefahr, besteht oder kein milderes Mittel zur Verfügung steht.
Ja, BMJ?
Ich habe da nichts zu ergänzen.
Ich verstehe jetzt das BMI so, dass Haftmöglichkeiten gegeben sind oder möglich ja, enthalten sind in der Gesetzeslage. Was bedeutet das im Hinblick auf die von Ihnen ja vorab geäußerten juristischen Bedenken gegen eine solche Inhaftnahme bei Fluchtgefahr? Sind die ausgeräumt? Existieren die nicht mehr?
Wir äußern uns hier an dieser Stelle nicht zu Vorhaben anderer Ressorts.
Also nochmal, Herr Jessen, wir haben diese Vorhaben innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Diese erweiterten Haftmöglichkeiten oder Bewegungsbeschränkungen sind bereits Teil der europäischen Einigungen und Vorgaben. Insofern hat die Bundesregierung natürlich hier Vorhaben beschlossen, gegen die keine rechtlichen Bedenken bestehen.
Frau Jeckels.
Herr Cornelius, Sie sagen ja, jetzt mit der Umsetzung von GEAS werden die Prinzipien des humanitären Schutzes gewahrt. Hat sich da jetzt kurzfristig irgendwas geändert? Weil mein letzter Stand war, dass die Reform vorsieht, sogar Kinder bis zu mehreren Monaten in haftähnlichen Lagern zu halten. Menschenrechtsorganisationen sehen darin eine massive Einschränkung der Rechte von Geflüchteten. Wie ist das genau mit Ihrem Verständnis von humanitären Schutzprinzipien vereinbar?
Also das Grundrecht auf Asyl ist nicht in Gefahr, das bleibt gewahrt. Es geht um schnellere und faire Verfahren, nicht um Einschränkungen oder Schutz. Und wer Schutz braucht, der erhält ihn. Wer keinen Anspruch hat, der wird aber auch schneller zurückgeführt, nach den Regeln, die GEAS aufstellt. Und das sind nun gemeinsame europäische Regeln, die Transparenz, aber auch Rechtssicherheit schaffen, sowohl für die Flüchtenden als auch für diejenigen, die in diesem System dann für den geregelten und den rechtlich zulässigen Zugang sorgen müssen. Und ich glaube, dass der Rechtsrahmen ist austariert zwischen den Interessen der europäischen Partner und auch unseren Interessen. Und die Bundesregierung hat lange darauf gewartet, dass GEAS nun umgesetzt wird. Die Maßnahmen, die wir in der Zwischenzeit ergriffen haben, haben zu einem deutlichen Rückgang der Migrations- und Asylgesuche geführt. Und insofern glaube ich, dass hier diesen rechtlichen Bedenken auch Rechnung getragen wurde.
Also, dass das individuelle Recht auf Asyl bewahrt wird, das sehen die meisten Menschenrechtsorganisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, anders.
Ich muss das nicht kommentieren.
Herr Jung.
Was die Kollegin gerade gefragt hat, ist ja, es geht um Schutzhaft von unbegleiteten Kindern. Das wird jetzt umgesetzt. Die Bundesregierung möchte Kinder einsperren. Habe ich das richtig verstanden bei diesem Umsetzungsgesetz?
Die Umsetzungsgesetze sind in der Koalition geeint. Sie führen das um, was GEAS tatsächlich auch schon politisch seit langem beschlossen hat, auch durch die Vorgängerregierung. Insofern glaube ich, ist auch diesen Schutzbedürfnissen Rechnung getragen.
Naja, aber es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die sowas verbietet. Und darum fragen wir ja, weil Kindern Haft zu stecken, würde dem widersprechen.
Es ist kein Haft.
Das ist Schutzhaft heißt das bei der GEAS.
Ich weiß nicht, wie der gesetzliche Begriff ist, gucke ich gerne nach. Aber ich finde diesen Begriff, muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, weil ich eine gewisse politische Aufladung gerade erkenne.
Herr Bebenroth.
Ja, dazu noch eine Nachfrage. Die Kinderrechte sind ja nicht Teil des Grundgesetzes. Das wurde bislang nicht dort festgeschrieben. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, welche Bestandteile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingeschränkt werden durch die Umsetzung der GEAS-Richtlinie?
Das Justizministerium sich auf die Grundrechte.
Also vielleicht mache ich das mal so. Die Vorhaben zur Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems sind sehr komplexe Rechtswerke, die natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Bedingungen Einschränkungen von Grundrechten der Betroffenen enthalten. Ich glaube, dass es im Interesse aller ist, wenn wir jetzt hier nicht jeden einzelnen Paragraphen der, was weiß ich, wie viele hundert Seiten durchgehen und jeweils die einzelnen Grundrechtseinschränkungen aufzählen. Insofern würde ich Sie darauf verweisen, dass Sie die Gesetzentwürfe inklusive einer umfangreichen Begründung auf unserer Webseite finden. Im Übrigen gilt aber natürlich, dass auch für Menschen, die von den Regelungen betroffen sein werden, der Rechtsstaat oder rechtsstaatliche Standards hier in Deutschland gelten. Das wird durch die Umsetzung von GEAS nicht angefasst. Und insofern würde ich es bei diesen Ausführungen auch ohne ins Detail zu gehen belassen.
Dann sehe ich zu dem Thema auch keine weiteren Fragen. Herr Jung, Sie hatten sich gemeldet zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ja, da hat Herr Cornelius ja ausgeführt zur CSRD, Nachhaltigkeitsrichtlinien. Da würde mich aber vom BMJ interessieren, weil Sie den Vorschlag gemacht hatten, dass es bei dieser Berichtspflicht Schwellenwerte gibt und die wurden angehoben auf Unternehmen von über 1.000 Mitarbeitenden. Warum sind Sie darauf gekommen und warum ist das nicht europarechtswidrig?
Also vielleicht erstmal nochmal ganz allgemein, das hatte der Regierungssprecher auch schon gesagt. Also wir sind verpflichtet, die CSR-Richtlinie umzusetzen und der Gesetzesentwurf hat das Ziel, dies möglichst bürokratiearm zu tun. Und im Rahmen des rechtlich Möglichen und Vertretbaren werden hier auch schon Entlastungen, die durch die Reform in Brüssel angestoßen worden, teilweise berücksichtigt. Und das betrifft unter anderem auch den von Ihnen genannten Schwellenwert.
Ja, hier geht es um europarechtswidrige Gesetzgebung. Und aus Brüssel heißt es, dass genau dieser Punkt, dass ein Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern wegen Nachhaltigkeit berichten müssen, europarechtswidrig ist. Würden Sie dem oder stimmen Sie dem nicht zu? Ist das falsch?
Also die von Ihnen angesprochenen Punkte sind ja genau die, die konkret auf EU-Ebene schon angestoßen wurden. Und das sind Punkte, die wir in dem Gesetzesentwurf berücksichtigen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Jung, Sie hatten noch Lieferkettengesetz. Habe ich das richtig gesehen?
geht es auch darum, dass vielleicht Herr Cornelius erstmal, dass es nur noch Bußgelder in Sachen Einhaltung der Sorgfaltspflichten geben soll bei schweren Verstößen der Unternehmen. Können Sie uns mal ausführen, was ein schwerer Verstoß wäre bei diesem Lieferkettengesetz und was ist mit den nicht schweren Verstößen?
Also schwere Menschenrechtsverletzungen sind schwere Verstöße.
Was ist mit nicht schweren Menschenrechtsverstößen?
Das sind nicht schwere Verstöße.
Das können die Unternehmen dann bußgeldfrei tun.
Aber sie können da kein Thermometer reinhalten und sagen, hier beginnt es und hier beginnt es nicht. Wir werden, da wird es eine Umsetzungsverordnung geben für Details, die müssen Sie dann wieder diesem Papier entnehmen. Aber diese Lieferkettenrichtlinie wird deutlich zum Bürokratieabbau in den Unternehmen beitragen und dann noch das Ziel weiterhin verfolgen, dass Menschenrechtsverletzungen und auch Kinderarbeit vermieden werden.
Zu dem Thema der Kollege von der Rheinischen Post, dessen Name mir gerade entfallen ist.
Jan Drewes, hallo. Danke. Danke für die Gelegenheit. Eine Frage ans BMAS, glaube ich, zuständig. Und zwar sollen die Fristen für Stellungnahmen für Verbände zu diesem Gesetz extrem kurz gewesen sein. Binnen 24 Stunden wurde darum gebeten. Warum wurde das so kurzfristig gesetzt? Und erwarten Sie sich dann da qualitativ hochwertige Antworten der Verbände auf sowas?
Ja, haben Sie, vielen Dank. Also es ist vollkommen richtig, die Veränderungen beim Lieferkettengesetz waren ja Teil des Sofortprogramms der Bundesregierung. Insofern musste schnell gehandelt werden. Und mit Blick auf die Kritik dahingehend, dass wir bestimmte Verbände nicht rechtzeitig mit eingebunden haben, möchte ich nur darauf hinweisen, dass es vorher einen umfassenden Dialogprozess gibt und natürlich auch weiter der Dialogprozess mit den Verbänden bestehen bleibt. Insofern können wir sicherstellen, dass auch die Anhaltspunkte dort mit beachtet wurden bereits im Vorfeld und auch noch werden in Zukunft.
Herr Rinke.
Ja, auch eine Frage an Herrn Mühlhausen, damit ich es richtig verstehe. Also einerseits heißt es, das nationale Gesetz gilt nahtlos weiter, bis das EU-Lieferkettengesetz in Kraft tritt. Andererseits sind die Unternehmen von den Dokumentationspflichten des Gesetzes aber befreit. Ist das richtig? Also ab jetzt muss bis zu der EU-Regelung trotz geltendem Gesetz keine Dokumentation mehr vorgelegt werden?
Da müssen wir das noch mal ganz kurz richtigstellen. Also das Lieferkettengesetz ist im Jahr 2023 in Kraft getreten und das hat eine Berichtspflicht mit Blick auf menschenrechtliche Standards vorgesehen. Und im Rahmen des europäischen CSDD bleiben ja menschenrechtliche und umweltbezogene Berichtspflichten bestehen. Und insofern wurde jetzt die doppelte Berichtspflicht bürokratiearm abgeschafft. Aber es bleibt sozusagen eine Berichtspflicht bestehen. Und ansonsten aus unserer Sicht wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass es keine Absenkung der Menschenrechte und menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten gibt, was die Standards betrifft.
Darf ich da kurz eine allgemeine Nachfrage an Herrn Cornelius stellen zu dem Kabinett?
Jetzt schaue ich noch mal, Lieferkettengesetz ist noch mal, Herr Jung, können wir das dann doch noch mal hinten anstellen? Herr Jung, noch mal.
Ja, weil das BMS gerade sagt, es gibt keine Abfederung bei Menschenrechtsverstößen. Herr Cornelius, das haben Sie uns aber gerade gesagt, dass es nur noch bei schweren Menschenrechtsverstößen wie Kinderarbeit zu Bußgeldern kommen soll. Bei allen anderen, so habe ich Sie jetzt gerade verstanden.
Das habe ich vorhin gesagt, dass Sie da kein Thermometer reinhalten können. Es gibt keine rechtliche Kategorisierung zwischen Menschenrechtsverstößen.
Darf ich ausreden?
Selbstverständlich.
Sie sprechen davon, dass es nur noch bei schweren Verstößen von Menschenrechtsverletzungen um Bußgelder geht. Darum wollen wir wissen, was mit schweren gemeint ist. Sie haben da jetzt nur die Kinderarbeit genannt. Das heißt doch praktisch, dass es nur noch es gibt dann gute und weniger oder schlechte Menschenrechtsverletzungen. Darf ich ausreden? Bußgelder also nur noch bei Kinderarbeit, aber keine Bußgelder bei anderen Menschenrechtsverstößen. Das ist jetzt der Stand. Und das wäre doch eine Abfederung der Menschenrechte, Herr Mühlhausen.
Ja, haben Sie, herzlichen Dank für die Frage. Vielleicht kann ich das noch mal klarstellen. Also wir haben jetzt heute eine punktuelle Veränderung des Lieferkettengesetzes im Kabinett gehabt. Und wie der Regierungssprecher schon richtig deutlich gemacht hat, gibt es jetzt eine Weisung, die derzeit beraten wird. Die bleibt auch abzuwarten. Und hier geht es aber keinesfalls darum, jetzt irgendwelche Abmilderungen zu treffen, sondern das BAFA, die letztendlich das Ganze kontrolliert, wird dann sogenannte drei Kategorien bilden. Aber auch hier weise ich noch mal darauf hin, dass die Weisung sich jetzt in der Abstimmung befindet und die bleibt erstmal abzuwarten.
Es geht um die doppelte Berichtspflicht im Kern, nicht? Das ist ja das, was jetzt abgeschafft wurde.
Ich sehe jetzt noch mal Frau Lierkels auch zum Lieferkettengesetz.
Da muss ich jetzt doch noch mal nachfragen. Also wenn da drei Kategorien gebildet werden, mit unterschiedliche Kategorien von Menschenrechtsverletzungen, wofür werden die denn gebildet, wenn nicht dafür, dass man die einen dann bestraft und die anderen nicht? Also das müssen Sie jetzt noch mal ausführen.
Richtig, das führe ich dann aus, wenn die Weisung in der Regierung abgestimmt ist.
Dann, Herr Jung, ich weise mal darauf hin, dass wir viele andere Themen heute noch zu besprechen haben. Es ist jetzt eine halbe Stunde rum. Ich habe jetzt Sie noch mal zum Lieferkettengesetz, Herrn Rinke zum Kabinett, dass wir ein bisschen vorankommen.
Herr Müller, können Sie uns ein anderes Beispiel als Kinderarbeit nennen für eine schwere Menschenrechtsverletzung?
Das kann ich jetzt so nicht machen, weil das kein feststehender Rechtsbegriff ist, sondern ich sage noch mal, wenn die Weisung in der Regierung abgestimmt ist, können wir uns dazu äußern.
Dann habe ich jetzt Herrn Rinke noch mit einer allgemeinen Frage zum Kabinett.
Ja, Herr Cornelius, nachdem Sie betont haben, dass es großes Bedürfnis gab, sich wechselseitig zu danken und wir gleichzeitig aus den USA ja Bilder aus Kabinettssitzungen bekommen, wollte ich doch noch mal nachfragen, wem da eigentlich gedankt wurde. Muss man sich das so vorstellen, dass die Minister und Ministerinnen jetzt alle Richtung Kanzler Lobpreisungen erheben oder was ist damit gemeint?
Nein, der Dank gilt natürlich den Medien für die faire und umfassende Berichterstattung. Der zweite Dank gilt den Ministern untereinander, die in einen sehr starken Abstimmungsprozess in kürzester Zeit auch wirklich die Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gebracht haben. Und ich habe das möglicherweise deswegen betont, weil ich den Eindruck habe, dass man gelegentlich auch mal darauf verweisen darf, wie demokratische Verfahren ablaufen, dass Meinungsbildung unter vielen Akteuren zum demokratischen Standard gehört, dass Parteien, Abgeordnete, aber auch Ministerien und Interessensverbände ihre Meinungen äußern und dann der Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens im Kabinett auch ein demokratischer Höhepunkt in diesem Prozess ist, den man auch würdigen kann und bei dem man auch mal Danke sagen kann.
Herr Drewes dazu. Jo, dazu wäre ich jetzt gekommen, dann bitte.
Okay. Wegen des Verbots der Gasförderung in Schutzgebieten Nord- und Ostsee. Frage an Herrn Wenzel wahrscheinlich am ehesten, ob damit auch die geplante Gasförderung bei Borkum betroffen ist von diesem Verbot.
Die Federführung für das Gesetz liegt bei dem BMUKN. Ich kann aber sagen, nach Erkenntnissen des BMWE gibt es da keine Betroffenheit.
Also das BMUKN kann...
Genau, hallo, da bin ich. Können Sie die Frage kurz nochmal stellen?
Also ob die geplante Gasförderung bei Borkum von diesem Verbot, was heute vom Kabinett beschlossen wurde, betroffen ist oder nicht?
Also bei dem Gesetzentwurf, der heute beschlossen wurde, geht es ja um Bohrungen in Meeresschutzgebieten in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Und dieses Projekt bei Borkum, da soll die Bohrung ja auf niederländischem Gebiet passieren. Allerdings sozusagen das Gasfeld ragt unter das Wattenmeer und unter das Naturschutzgebiet. Und dadurch gibt es halt eine Betroffenheit. Aber die Bohrung selbst findet ja in den Niederlanden statt. Und das ist etwas, was sozusagen, selbst wenn das Gesetz heute schon gelte, eben diese Bohrung nicht betreffen kann, weil die Bohrung eben selber in den Niederlanden stattfindet. Die niedersächsischen Behörden haben sogenannte Richtbohrungen im Küstenmeer genehmigt. Das heißt, wenn Sie von diesen Bohrungen gehört haben, dann haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, wieso dürfen die das dort? Und das ist sozusagen so zu verstehen, dass eben das Meer aufgeteilt ist, für das wir zuständig sind, in das Küstenmeer. Dafür sind die jeweiligen Länder zuständig und die ausschließliche Wirtschaftszone, wofür der Bund zuständig ist. Und diese Richtbohrungen, die es eben für diese Gasförderung braucht, die waren eben auf dem Küstenmeer und da hat eben Niedersachsen genehmigt, dass eben dort diese Richtbohrungen stattfinden konnten.
Herr Hoffmann, damit hat sich Ihre Frage, nein, noch nicht erledigt. Damit. Hat sich erledigt, super. Gibt es noch weitere dazu, Herr Jessen?
Verstehe ich es richtig, dass obwohl Auswirkungen, die seitens der Niederlande, Auswirkungen von Bohrungen, die seitens der Niederlande gemacht werden dürfen, dann aber deutsches Schutzgebiet betreffen, von Deutschland nicht verhindert werden können? Ist das so? Es gibt das Risiko negativer Auswirkungen, die deutschen Interessen widersprechen. Aber Deutschland hat keine Möglichkeit, das zu verhindern. Ist das die Rechtslage?
Die Rechtslage ist, dass es Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt. Das ist EU-Recht, laut dem die stattfinden müssen. Und wenn bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine Bedenken aufkommen oder Gründe aufkommen, die dagegen sprechen, dass es da eben zu Beeinträchtigung kommt, dann hat die zuständige Behörde eben keinen Anlass aus dem Grund, eben das nicht zu genehmigen.
Nachfrage. Es ist ja das Land Niedersachsen, was da Genehmigungsbehörde ist, wenn ich das richtig sehe. Hat das Land Niedersachsen irgendeine Möglichkeit auf die Durchführung von Bohrungen seitens der Niederlande einzuwirken, verhindernd einzuwirken?
Also da möchte ich ungern das Landesrecht interpretieren und die Entscheidung des Niedersachsen, das ist eine Entscheidung des Landes Niedersachsen. Daher bitte ich auch dort, die Fragen zu stellen.
Herr Szent-Ivany?
Ich hatte noch eine Frage zu einem Thema, was nicht auf der Tagesordnung steht.
Nee, Moment. Ich bin immer noch, wir haben uns, glaube ich, missverstanden. Dann hatte ich Sie erst doch richtig. Es ist nicht zum Thema Gasbohrungen.
Nicht zum Thema, aber zum Kabinett
noch. Dann sind Sie noch nicht dran. Herr Peters.
Ja, Herr Stoltenberg, Sie... Mich hat etwas irritiert, ja, weil nach meiner Kenntnis ist... die Gasbohrung und das angesprochene Gasfeld außerhalb der Schutzzone, und zwar nordwestlich angrenzend des Nationalparks Deutsches Wattenmeer vor Borkum, erstreckt sich nordwestlich hoch auf das in die Nordsee hinein. Ist dem nicht so? Hat sich da was verändert an den Lageplänen?
An den Lageplänen des Gasfelds hat sich nichts geändert, aber es gibt halt tatsächlich einen Teil dieses Gasfeldes, was eben in die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone hineinragt. Also wir können ja gerne auch im Nachgang noch mal Ihnen genau die Informationen dazu zustellen, um zu schauen, wer da von uns vielleicht gerade einen Widerspruch hat.
Das wäre nett, wenn Sie das nachreichen könnten, weil... unserer Kenntnis nach, beziehungsweise so wurde es bisher immer kommuniziert, dass es außerhalb der Schutzgebiete ist, zwar innerhalb der Sonderwirtschaftszone, aber außerhalb der Schutzgebiete.
Herr Jung, auch dazu eine Frage?
Ja, nur ganz kurz, auch weil Stolzenberg ja schon in der Vorgängerregierung Teil war. Da erinnere ich mich, Herr Stolzenberg, dass Sie... gesagt
Herr
haben, wenn,
Herr Jung,
wenn
wir haben heute wirklich viele Themen und es sind jetzt 40 Minuten.
Dann sollten Sie uns nicht unterbrechen, damit wir keine Zeit.
Nee, aber Ihre Einleitung geht nicht in Richtung einer Frage. Vielleicht halten Sie sich nicht mit Ihren Erinnerungen auf, sondern formulieren eine Frage, wie es andere Kollegen auch schaffen.
Das hilft dem Kollegen schneller zu antworten, weil die Zerstörung von wertvollen Riffen bei einem Vorhaben und die Gefahr von Erdbeben, die dadurch entstehen, laut Ihrem eigenen Haus, wenn ich mich recht erinnere, also in der Vorgängerregierung, niemals umweltverträglich sein kann. Jetzt hat dieses Vorhaben genau diese Gefahren. Das ist also jetzt ab sofort trotzdem möglicherweise umweltverträglich, wenn Riffe zerstört werden und Erdbebengefahr besteht.
Das war jetzt ein Meinungsbeitrag, Herr Jung.
Nein, das war eine Lernfrage, Frau Vorsitzende.
Tja, wenn ich beim Lernen helfen kann, dann würde ich sagen, das, was Sie sagen, ist eine allgemeine Aussage. Wir müssen halt da genau auf die Umweltverträglichkeitsprüfung schauen, die meine Prüfung des Einzelfalls sind. Und meines Wissens ist da eben tatsächlich die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgreich gewesen. Und insofern gibt es da jetzt nichts, was ich dazu beitragen kann, um diese allgemeine Aussage zu bestätigen. Da müssen Sie halt in den Einzelfall schauen und die Umweltverträglichkeitsprüfungen werden eben tatsächlich vom Land Niedersachsen oder eben der niederländischen Regierung vorgenommen.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Szent-Ivany noch eine Frage zum Kabinett.
Zu einem Thema, was nicht auf der Tagesordnung stand. Es hieß erst, die Krankenhausreform bzw. die Reform der Krankenhausreform von Ministerin Wagen sollte eigentlich heute auch im Kabinett sein. Sie ist aber nicht auf der Liste drauf. Ist die verschoben worden oder war sie nie auf der Liste? Ich weiß nicht, ob Herr Cornelius weiß, wissen Sie das?
Sie sollten dankbar sein, dass nicht noch mehr drauf war.
Ja, Herr Szent-Ivany, haben Sie richtig gesehen, war heute nicht im Kabinett. Uns ist daran gelegen, dass es jetzt möglichst zeitnah ins Kabinett kommt und wir werden dann dementsprechend auch darüber informieren.
Dann sehe ich zum Kabinett. Ich schaue jetzt sicherheitshalber nochmal doch noch zum Kabinett. Herr Warwick, das ist aber nicht die vorletzte Kabinettssitzung. Das habe ich auf der Liste, aber das hat mit dem heutigen Kabinett wenig zu tun. Und wir haben eine Reihe von Themen. Ich sage mal ein paar ausgewählt. Wir brauchen heute wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten länger. Ich schicke aber die Bitte voraus, sich wirklich zu beschränken auf kurze, präzise Fragen, vielleicht auch kurze, präzise Antworten, dass es möglichst zügig geht. Ich werde Kollegen abwechselnd drannehmen, sodass diejenigen, die mit mehreren Themen bei mir auf der Liste stehen, vielleicht am Ende nicht mehr drankommen. Daher die Bitte, entscheiden Sie sich für das Ihnen am wichtigsten das am wichtigsten erscheinende Thema. Auf der Liste habe ich unter anderem das Thema Koalitionsausschuss, damit fangen wir gleich an. Dann nochmal das Thema Afghanen in Pakistan, Rüstungsexporte, A100 und noch ein paar weitere Kollegen, die sich mit anderen Themen gemeldet haben. Ich beginne mit dem Thema Koalitionsausschuss und dazu gemeldet hatte sich unter anderem Frau Kunert. Wo sitzen Sie denn? Da.
Genau, danke. Kunert von RTL NTV an den Regierungssprecher. Die Frage, wie blickt denn der Kanzler heute auf den Koalitionsausschuss? Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Koalition beschreiben? Und was läuft gut? Wo sind die größten Baustellen? Einfach kurz eine Lageeinschätzung.
Also wie Sie an der Fülle der heutigen Kabinettsthemen sehen, läuft die Koalition sehr gut. Das Kabinett hat eine Menge von Themen verabschiedet. Sie mögen lachen, aber es ist tatsächlich eine Themenfülle, wie sie selten in Kabinetten vorkommt. Und das kann man nicht überdecken, wenn man immer behauptet, es gäbe Streit. Diesen Streit gibt es nicht. Dieses Kabinett arbeitet hochkonstruktiv und so ist auch der Koalitionsausschuss vorbereitet worden. Diese Regierung ist mehr als willens, dass dies eine erfolgreiche Regierung wird und dass diese Regierung auch mit Ergebnissen liefert. Und ich habe eben schon mal angedeutet, dass zum demokratischen Prozess auch die Auseinandersetzung gehört, dass da die Meinungsbildung gehört. Sie mögen es manchmal Streit nennen, aber nicht jede Meinungsbildung ist gleich eine Koalitionskrise und ein Kabinettsniedergang. Deswegen ist, glaube ich, der Bundeskanzler mehr als erfreut, dass heute der Koalitionsausschuss sehr gut vorbereitet ist. Es gibt 2, 3 Tagesordnungspunkte, die sehr intensiv vorbereitet wurden und die auch quasi verabschiedungsreif sind. Sie werden darüber gegen 19 Uhr unterrichtet. Ich möchte dem nicht vorweggreifen. Es gibt außerdem natürlich das große Thema, das diese Regierung am meisten beschäftigt. Das ist in Vorbereitung der künftigen Haushalte und der sich abzeichnenden Defizite eine Reformagenda aufzusetzen, die sowohl das Sozialsystem, die sozialen Sicherungssysteme, als auch die Rentensysteme und natürlich das Thema Steuern betrifft. Diese Regierung hat im Koalitionsvertrag beschlossen, dass mittlere und kleine Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode entlastet werden sollen. All diese Themen werden nun in den normalen politischen und demokratischen Prozess hineingegeben. Dieser Prozess beinhaltet, dass es Meinungsäußerungen dazu gibt. Manchmal fallen die etwas drastischer aus, manchmal etwas weniger drastisch. Manchmal werden sie kommentiert von Ihnen in einer positiven, affirmativen Form, manchmal in einer ablehnenden Form. Das ist Demokratie. Und wenn Sie es anders wollen, müssen Sie dorthin gucken, wo Truppen marschieren und wo Paraden abgehalten werden. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Und deswegen ist der Koalitionsausschuss heute Abend ein wichtiges Treffen in diesem Bemühen, tatsächlich in dem Herbst zu großen Reformen zu kommen. Sie wissen, dass der Haushalt 27 bis zum Beginn des nächsten Jahres in den Umrissen feststehen muss. Und dazu werden große Einsparungen nötig sein, Umschichtungen nötig sein. Und darüber wird der Koalitionsausschuss beraten.
Kurze Nachfrage. Sie müssen es ja nicht streiten, dann nennen wir es Baustellen, Vorhaben. Die Sozialreformen sind sicherlich eine große Baustelle. Also wie groß wird da heute Abend die Auseinandersetzung möglicherweise werden, zum Beispiel bei dem Themenfeld?
Ich glaube, dass Ihnen ja nicht entgangen ist, dass dies die großen Reformthemen sind. Deswegen wird man da heute Abend drüber reden. Es gibt unterschiedliche Interessen und das Ziel einer Koalition ist es, diese Interessen auszugleichen und sich irgendwo zu einem Kompromiss zu finden, um dann tatsächlich den Einsparbedarf zu leisten, aber auch vor allem die sozialen Systeme sicher zu machen, dass sie also bezahlbar bleiben und diese enormen Zuwächse, die wir da in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, unter Kontrolle zu bekommen. Dieses Interesse verbindet alle Seiten. Es verbindet auch alle Seiten, dies sozial verträglich zu machen und gerecht zu machen. Und dem dient diese Auseinandersetzung oder diese Debatte, dieses Verfahren.
Herr Rinke.
Ich stelle das zugunsten anderer Themen lieber zurück.
Danke. Herr Lohse?
Ja, zu dem Thema, Herr Cornelius, vielleicht eine Frage an Finanz- und Arbeitsministerium. Ohne definieren zu wollen, ob es sich um Streit oder Meinungsverschiedenheiten handelt, der Finanzminister äußert sich in einem Interview der Zeit jetzt positiv zum Reformvorgehen des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsreformen. Und Schröder wollte ja bekanntlich die finanzielle Überlastung der Systeme einschränken. Die Arbeitsministerin sagt, die Debatte es gebe zu wenig Geld und es müsse eingespart werden, sei Bullshit. Wie gehen da diese beiden sozialdemokratischen Ressorts? Ziehen die da an einem Strang?
Ja, also selbstverständlich ziehen die an einem Strang und das gilt ganz besonders für den Vizekanzler und Finanzminister und die Arbeitsministerin. Ich glaube, wenn man sich das Zitat komplett anschaut, weist Herr Klingbeil hin auf mutige Reformen, die es damals gab, sagt aber auch sehr deutlich, dass jede Zeit ihre eigenen Antworten braucht und dass es Reformen braucht, die in die heutige Zeit passen und dass diese Reformen keine tiefen Gräben in der Gesellschaft aufwerfen dürfen. Das war ja damals durchaus der Fall. Insofern gab es auch deutliche Unterschiede auf damalige Reformprozesse und heutige Reformprozesse, auf die Herr Klingbeil in dem Zitat hingewiesen hat. Insofern sich das nochmal anschauen und mit Blick auf den Koalitionsausschuss heute und alles, was bevorsteht, hat der Bundesfinanzminister ja sehr frühzeitig einen Prozess eingeleitet, der zu erheblichen Konsolidierungen, erheblichen Einsparungen führen muss, mit Blick auf eine Lücke von über 30 Milliarden Euro, die ab 2027 besteht und 28, 29 auch weiter ansteigt und gleichzeitig zu erheblichen, auch tiefgreifenden Reformen führen muss. Dabei ist aus Sicht des Vizekanzlers ganz klar, dass der Sozialstaat stark bleiben muss und stark bleiben soll, aber effizienter werden muss. Und da ist er sich ganz sicher auch mit der Arbeitsministerin einig. Ansonsten will ich vielleicht noch mal unterstreichen, auch was Herr Cornelius gerade gesagt hat. Es wird sicherlich Diskussionen geben, aber am Ende auch eine Einigkeit, was jetzt in den nächsten Monaten ansteht für die Koalition. Und gerade auch was die Finanzen angeht, ist es ja gelungen, innerhalb von ganz wenigen Monaten, innerhalb von 3 Monaten, 2 Haushalte aufzustellen für 25 und 26, das in großer Einigkeit, das 500 Milliarden Investitionspaket anzuschieben, auch das gemeinsam, den Wachstumsbooster heute, die Senkung der Energiepreise, das zeigt ja alles, wir ändern die Rahmenbedingungen, wir schaffen auch Planungssicherheit und wir gehen eben jetzt schon im Sommer 25 die finanziellen Herausforderungen an, die ab 27 auf uns zukommen. Also sehr frühzeitig, weit vor der üblichen Haushaltsaufstellung, weil die Herausforderungen groß sind, aber weil eben auch die notwendige Zeit und der Rahmen dafür sein muss, sowohl, wie gesagt, zu grundlegenden Einsparungen zu kommen, als auch zu grundlegenden Reformen. Und der Koalitionsausschuss heute kann da ein guter Auftakt für sein.
Ja, vielleicht kann ich mich dem anschließen. Wir sehen natürlich da auch nur eine große Einigkeit. Und keinerlei große Konflikte. Und ich möchte nur an der Stelle auch für das BMAS nochmal betonen, also wir haben ja auch schon jetzt in den ersten 100 Tagen und ein bisschen mehr sind es vielleicht seit Mai schon viel auf den Weg gebracht. Wir haben eine Rentengesetzgebung, wir haben heute die Betriebsrenten gestärkt, wir haben eine Sozialstaatskommission auf den Weg gebracht. Also es passiert sehr, sehr viel. Andere Dinge liegen noch vor uns, beispielsweise die neue Grundsicherung. Darüber wird natürlich gesprochen. Basis dafür ist der Koalitionsvertrag. Und ich denke, alles andere ist ganz normal, gehört in der Gesellschaft dazu und der Sozialstaat ist natürlich immer gibt natürlich auch immer bestimmte Werte wieder, darum wird gerungen. Auch wir sehen hier keinen übermäßigen Konflikt.
Ganz kurze Nachfrage ans BMAS. Das heißt, auch die Arbeitsministerin hat einen positiven Blick auf die Reformen des früheren Kanzlers Gerhard Schröder.
Also da habe ich mit der Ministerin nicht drüber gesprochen. Was die Ministerin immer wieder deutlich gemacht hat, ist, dass sie ein Interesse daran hat, die Sozialsysteme auch für die Zukunft fest auszugestalten. Sie hat deutlich gemacht, dass sie beispielsweise Sozialmissbrauch in den sozialen Sicherungssystemen auch angehen will. Und sie hat klar gemacht, dass sie im Herbst eine Reform zur Grundsicherung vorlegen wird. Und die bleibt es jetzt erstmal abzuwarten.
Frau Jeckels.
Der Kanzler sagte ja mit Blick auf die Debatte um die Finanzierung der Sozialausgaben, er wolle 5 Milliarden Euro beim Bürgergeld einsparen. Und das BMAS, inwiefern halten Sie dieses Vorhaben denn für realistisch, da noch 5 Milliarden Euro einzusparen?
Ja, haben Sie vielen Dank. Also die Worte des Kanzlers stehen da für sich selbst, die kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Mit Blick auf das Einsparpotenzial beim Bürgergeld haben wir mehrfach deutlich gesagt, dass als BMAS deutlich gemacht, dass wir für einen realistischen Blick werben und wie das genau sein wird, auch das wird dann im Gesetzentwurf stehen. Der bleibt auch abzuwarten.
Dann nochmal an Herrn Cornelius. Wie genau soll das denn gehen? Das Verfassungsgericht hat den Staat ja zur Einhaltung eines menschenwürdigen Existenzminimums beim Bürgergeld verpflichtet. Eine Senkung der Beiträge würde dieses Minimum ja unterschreiten. Wie stellt sich der Kanzler das konkret vor, dass man da 5 Milliarden Euro...
Ich glaube, es geht nicht um eine Senkung der Beiträge, es geht um die gerechte Zuteilung der Beiträge. Es geht um gerechten Sozialstaat. Ich glaube, das verbindet den Kanzler mit allen Kabinettsmitgliedern, dass es um Gerechtigkeit und Stabilität in den sozialen Systemen geht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir erleben jetzt eine der großen Reformdebatten in diesem Land. Ich würde auch mit einem fröhlichen Ja zur Reformdebatte mich darauf freuen. Das ist eine Auseinandersetzung über den besten Weg gibt. Und ich glaube nicht, dass wir deswegen das Abendland untergehen sehen, wenn unterschiedliche Meinungen auch öffentlich ausgetragen werden. Am Ende wird es einen Kompromiss geben. Und ich glaube, das macht dieses Land aus, dass es solche Dinge auch öffentlich austragen kann. Ich möchte mal darauf hinweisen, was auch heute im Kabinett vom Bundeskanzler betont wurde. Es sind jetzt mit dem Kabinett 48 der 62 Maßnahmen aus dem Sofortprogramm, aus dem ersten Koalitionsausschuss umgesetzt worden. Wir werden bis Anfang Oktober 93% dieser Maßnahmen umgesetzt haben. Das sind so viele, dass Sie die gar nicht alle berichten können. Sie haben heute gesehen, wie viel da auf der Platte liegt. Der Finanzminister hat auch noch mal betont, dass auch die dritte Welle der Rentenreform, der Rentengesetzgebung bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, die Aktiv- und die Frühstartrente. All das sind große Reformvorhaben und nun packt diese Regierung eben das nächste große Paket an, das ist die Sozial- und die Sicherungsgesetzgebung, die eben zu Stabilitätsbeitragssätzen führen soll, die auch von wichtigen Kommissionen begleitet wird. Sie alle kennen den Zeitplan für diese Kommission. Sie alle kennen sozusagen die vielen Akteure, die da auch gehört werden wollen und auch ihr Mitspracherecht geltend machen. Das sind nicht nur Akteure von außen, das ist natürlich das Parlament als Gesetzgeber am Ende oder als Institution, die das letzte Wort haben wird. Und all diese Zahnräder greifen nun ineinander. Und insofern wünsche ich uns heute wirklich einen fröhlichen Start für diese Debatte.
Vielleicht noch ganz kurz aus Sicht des BMF. Also es sind bereits erhebliche Einsparungen beim Bürgergeld auch vorgesehen in den kommenden Haushalten, in der Finanzplanung für die nächsten Jahre. Ich will das nur sagen, damit das keine Phantomdebatte wird, sondern da wird intensiv dran gearbeitet, da auch erhebliche Einsparungen zu erzielen. Und der wichtigste Weg, um auch deutlich die Kosten beim Bürgergeld zu reduzieren, am Ende ist, mehr Leute in Beschäftigung, in Arbeit zu bringen. Und deswegen wird das mit Blick auf den gesamten Reformprozess, der vor uns steht, und auf eine Vielzahl an Maßnahmen der Bundesregierung, die ja darauf zielen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, Qualifizierung zu verbessern, die Bedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, die zielen alle darauf, Arbeitsplätze zu sichern und mehr Beschäftigung zu erzielen und auch die offenen Stellen zu besetzen, von denen war ja auch die Rede, als jetzt die neuen Arbeitsmarktzahlen kamen. Insofern Priorität auf Arbeitsplätze, auf Beschäftigung in dem gesamten Reformprozess. Dadurch lassen sich am Ende auch größere Einsparungen beim Bürgergeld erzielen.
Zum Bürgergeld hat Herr Peters noch eine Frage.
Ja, eine Frage ans BMAS. Das Bürgergeld ist ja, oder die Bürgergeldhöhe hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas ja, sie hat ja gesagt, es wird wieder eine Nullrunde geben. So wie ich es verstanden habe, ist das ja nicht Ergebnis einer politischen Willensbildung, sondern eines komplizierten Berechnungsprozesses. Die Höhe des Bürgergeldes von Regelbedarfen und Fortschreibungen und Ähnliches. Was hat denn einen Ausschlag gegeben für diese Nullrunde?
Ja, Sie haben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der ist uns als BMAS immer sehr wichtig zu betonen, dass die Höhe der Regelbedarfe ergibt sich aus einem festgelegten Fortschreibungsmechanismus. Der wird weder politisch bestimmt noch gewürfelt. Und wir alle haben gesehen, dass es zum 1. Januar 2024 damals aufgrund der sehr starken Inflation eine deutliche Erhöhung der Regelbedarfe gab, damals um 12%, das waren 61 Euro für eine alleinstehende Person. Und aufgrund dieser starken Erhöhung kam es jetzt eben zum 1. Januar 2025 und kommt es zum 1. Januar 2026 zu keiner Erhöhung der Regelbedarfe. Das liegt an einem, wie Sie auch sagen, sehr komplexen Fortschreibungsmechanismus. Da informieren wir ausgiebig und ich finde auch sehr informativ und plakativ auf unserer Homepage. Aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt hier nochmal deutlich beschreibe.
Dazu Herr Bebenroth.
Da
dann noch eine letzte Frage zu dem Thema, dann würde ich tatsächlich...
Eine kleine Nachfrage zu dem Punkt, vielleicht ans Finanzministerium. Wären die Einsparungen denn nicht erheblich im Verwaltungsapparat, wenn man einfach zum Beispiel 800 oder 1000 Euro im Monat überweisen würde? Und dann wäre gut, dann müsste man nämlich nicht so viel berechnen.
Okay, das scheint mir jetzt eine ziemlich pauschale Berechnung, aber die wäre auch dann eher was für das zuständige Ressort fürs BMI.
Ich nehme das als Reformvorschlag damit.
Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also wenn wir uns die Arbeitslosigkeit in Deutschland angucken, dann hat die sehr unterschiedliche Gründe. Da geht es auch eben viel darum, Menschen darin zu begleiten. Herr Kall hat es eben gerade schon deutlich gemacht und dem kann ich mich nur anschließen. Unser oberstes Ziel als Bundesregierung ist es, Menschen in Arbeit zu bringen. Und natürlich zum einen, weil es die Kosten senkt, aber zum anderen auch, weil es wichtig ist, für Menschen in Arbeit zu sein. Da geht es um Qualifizierung, da geht es um Weiterbildung. Also wir werben für einen Blick auf Menschen, die im Moment keine Arbeit haben, dass diese Menschen Arbeit suchen und dass wir sie darin unterstützen. Und das ist der Ausgangspunkt unserer täglichen Arbeit im BMAS und in der gesamten Bundesregierung.
Dann wechseln wir jetzt das Thema und sind bei den in Pakistan aufhältigen Afghanen. Herr Hoffmann.
Rosanja, guten Tag. In Pakistan wurden gestern und wohl auch heute erneut Afghanen in Gewahrsam genommen aus Gästehäusern. Frage ans Auswärtige Amt, welche Informationen haben Sie dazu? Wie reagieren Sie darauf?
In der Tat ist es leider zutreffend, dass seit gestern Nachmittag erneut Personen aus dem Aufnahmeverfahren der Bundesregierung in Islamabad festgenommen worden sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich die genaue Zahl und den Aufenthaltsort aufgrund der Aktualität der Lage nicht im Einzelnen angeben. Wir haben dazu selbstverständlich Kontakt mit der pakistanischen Regierung aufgenommen, sind da in Gesprächen und werden Sie auch da weiter informieren. Das ist der Stand zum jetzigen Zeit.
Nachfrage bitte. Können Sie sagen oder können Sie den Sachstand in den Gesprächen benennen? Versuchen Sie zu erwirken, dass dies unterbleibt? Welche Reaktion bekommen Sie darauf?
Ich würde bei dem bleiben, was ich gerade gesagt habe. Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, was das Ziel der Bundesregierung ist mit Blick auf die Personen, die in deutschen Aufnahmeprogrammen sind. Da brauchen wir auch eine Mitwirkung von der pakistanischen Seite. Diese Gespräche laufen und über die einzelnen Inhalte würde ich mich jetzt hier nicht äußern.
Herr Riegert.
Herr Cornelius, ich nehme an, der Bundeskanzler hat inzwischen den Brief der 200 Afghaninnen und Afghanen erhalten, die eine deutsche Zusage haben, aufgenommen zu werden und von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben wurden. Wie ist denn die Reaktion des Kanzlers? Wird er handeln? Wird er sich schnell dafür einsetzen, dass diese Menschen aus Afghanistan herausgeholt werden?
Der Bundeskanzler hat sich ja gestern bereits dazu geäußert und ich glaube, da habe ich momentan nichts hinzuzufügen. Ja,
gestern hatte er den Brief noch nicht, sagte er.
Aber der Brief wurde öffentlich kommuniziert, bevor er angekommen ist. Ich vermute, dass das auch zur Form der Kommunikation gehört, dass man das zuerst öffentlich macht. Aber der Bundeskanzler hat sich ja zum Brief geäußert.
Herr Eckstein.
Herr Giese, ich würde gerne noch mal nachfragen, weil Sie jetzt doch sehr vage geblieben sind. Ihre Aussage gerade, ist es erstmal eine Bestätigung, dass es gestern und heute Festnahmen gegeben hat? Und können Sie in etwa vielleicht wenigstens eine Größenordnung nennen? Weil nach unseren Informationen gab es Razzien in von der GIZ betreuten Gästehäusern.
Also ich würde gerne bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Es ist eine kleine, keine große Anzahl von Personen. Die ganz genaue Anzahl von Personen kann ich Ihnen aber nicht sagen. Wie gesagt, weil es eine Lage ist, die sich aktuell noch weiterentwickelt. Wenn es dazu im Laufe des Tages irgendwie weiteres mitzuteilen gibt, werden wir das selbstverständlich machen. Im Übrigen gilt das, was ich gerade gesagt habe.
Nur noch mal zur Klarstellung und ich hätte aber auch noch eine Nachfrage. Wissen Sie nur von Festnahmen oder auch mittlerweile schon von Abschiebungen? Und meine Nachfrage hänge ich direkt dran. Herr Wadefuhl hat am Montag vor sehr vielen Journalistinnen und Journalisten ja erklärt, es würde eine Art Zusicherung Pakistans geben, dass genau das, was jetzt passiert, bis zum Jahresende nicht passieren würde. Wie erklären Sie das? Hat Herr Wadefuhl da die Öffentlichkeit falsch informiert oder hält sich Pakistan hier nicht an Absprachen und welche Konsequenzen hat das möglicherweise?
Über die Gespräche mit der pakistanischen Seite haben wir uns ja schon geäußert. Die Gespräche des Bundesministers, des Auswärtigen mit seinen pakistanischen Amtskollegen waren konstruktiv. Die Gründe für diese neuerlichen Festnahmen sind uns noch nicht bekannt. Wie gesagt, wir sind weiter im Austausch mit der pakistanischen Regierung. Und was Ihre erste Frage angeht, also ich habe bestätigt, dass es offensichtlich zur Verhaftung gekommen ist. Und ich habe auch gesagt, da wiederhole ich das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir über die Aufenthaltsorte aller Personen nicht ganz genau Bescheid wissen. Das versuchen wir herauszufinden. Das ist eine aktuelle Lage.
Herr Fechtner?
Ich würde die Frage weiterschieben und eher zu einem anderen Thema fragen wollen.
Dann aber nicht jetzt sofort, weil die Liste ist lang. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr zu dem Thema. Ein Stichwort, das, glaube ich, auch noch zwingend sein sollte, war Ukraine mit aktuellem Bezug. Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne morgen noch mal dem Treffen in Paris gefragt, zu dem der Kanzler zugeschaltet ist, weil mir noch nicht ganz klar ist, was bei diesem Treffen eigentlich rauskommen soll. Es wurde angedeutet, dass es um Sicherheitsgarantien geht, aber diese Konferenz muss ja ein relativ klar umrissenes Ziel haben. Also was genau soll die Ukraine aus dem Treffen morgen mitnehmen können? Militärische Unterstützung zusagen oder Ähnliches?
Die diplomatischen Bemühungen der letzten Wochen dienten ja allesamt dem Zweck, eine geeinte europäische und auch möglichst transatlantische Position gegenüber diesem Angriffskrieg aufrechtzuerhalten. Die Coalition of the Willing ist ein wichtiges Instrument, die vor allem zur Finanzierung und zur Ausstattung der Ukraine beiträgt. Die Coalition of the Willing wird nun auch als ihren Anteil an den Absicherungsplänen, die nach dem Alaska und dem Washington-Treffen des amerikanischen Präsidenten ins Leben gerufen wurden, auf die Füße zu stellen. Das heißt, die Coalition of the Willing ist ein ganz zentraler Akteur in diesem Bemühen, Sicherungsmaßnahmen auf die Beine zu stellen. Sie haben mitbekommen, dass sich diese Sicherungsgedanken entlang von 7 Säulen orientieren. Darüber wird fortlaufend gesprochen zwischen den Beratern, aber auch zwischen den Ministern, heute auch in anderen Rahmen, morgen dann im Rahmen der Regierungschefs und der Präsidenten. Der Bundeskanzler wird bei dieser Sitzung der Coalition of the Willing virtuell, also digital zugeschaltet. Er wird per Video teilnehmen. Und das Ergebnis kann ich nicht vorwegnehmen. Ich gehe davon aus, dass die Coalition for Willing ihre Unterstützung in all diesen 7 Aspekten auch noch mal ausbuchstabiert, dass sie auch ein Zeichen der Geschlossenheit aussenden möchte, gerade wo auch sehr revisionistische Töne in diesen Tagen aus Peking zu vernehmen sind.
Darf ich kurz nachfragen, ist geplant, dass man US-Präsident Trump oder die US-Regierung irgendwie morgen mit einbezieht? Also bei den früheren Treffen gab es ja dann immer Telefonate mit anderen Akteuren. Ist das geplant?
Ich kann dem nicht vorweggreifen, aber es gibt Überlegungen, den US-Präsidenten dazu zu schalten.
Weitere Fragen zum Thema Ukraine sehe ich nicht. Jetzt war das Stichwort Peking gefallen. Ja. Da gibt es Fragen mit dem Stichwort Militärparade von Herrn Lee. Danke. Halt, Moment. Das ist, nee, immer noch nicht. Jetzt, ja. Sorry.
Dankeschön. Mein Name ist Shang Li. Ich bin ständiger Korrespondent von Science and Technology Daily. Meine Frage geht es um die neuere Ausrüstung von der Militärparade in Peking. Wir haben es gesehen, dass viele Gegenstände zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Ich würde gerne Herrn Müller einmal fragen, welche Gegenstände haben Sie tief beeindruckt und warum?
Das ist ein ganz netter Versuch. Natürlich schauen wir uns vollkommen unabhängig vom Land an, was in der Welt passiert, wie welche Entwicklungen aussehen, wo es Entwicklungen bei Ausrüstung und Technik gibt, bei Technologien und wie weit das wo eingeführt ist. Und so eine Militärparade hat ja meistens einen repräsentativen Charakter, was auch nicht ganz immer spiegelbildlich für alles andere ist, was vorhanden ist. Aber natürlich schauen wir uns sowas an. Wir bewerten das intern, da gibt es bewährte Verfahren, aber diese Auswertungen dazu sind natürlich nicht öffentlich.
Könnte ich kurz nachfragen? Wie beurteilen Sie sich als Fortschritte in der Militärtechnologie in der letzten Jahre?
Sie meinen chinesische Fortschritte?
Ja.
Öffentlich gar nicht, weil wir nicht Stellung nehmen zu Fähigkeitsentwicklungen anderer Nationen. Das tun wir bei unseren Partnern nicht. Wir reden über die Fähigkeiten der Bundeswehr, über das, was wir in den nächsten Jahren leisten wollen, um die Bundeswehr verteidigungsfähig auszustatten. Aber wir kommentieren nicht öffentlich Partner oder andere Nationen.
Herr Fechtner, Sie hatten auch dazu eine Frage.
Genau, auch zum Thema Frage, aber an den Regierungssprecher. Wie bewerten Sie den demonstrativen Schulterschluss von Xi Jinping, Wladimir Putin und Kim Jong-un?
Wir haben diese Demonstration zur Kenntnis genommen, wir haben das beobachtet. Die Bundesregierung muss daraus keine unmittelbaren Schlüsse ziehen. Ich glaube, dass sich die darin gezeigte Wertepartnerschaft nicht mit unseren Vorstellungen einer liberalen, offenen Weltordnung verträgt.
Nachfrage, jetzt ist es ja so, Xi hat in seiner Rede gesagt, dass die Wiedergeburt der chinesischen Nation unaufhaltsam sei. Wie sehr sind Ihre Sorgen um Taiwan nach der Militärparade gewachsen?
Ich glaube, die Rhetorik hat uns nicht weiter überrascht. China hat einen bemerkenswerten Aufstieg in den letzten Jahren, Jahrzehnten hinter sich. Die Bundesregierung hat zur Taiwan-Politik keine neue Position. Sie hält an der bestehenden Position fest und erwartet, dass China sich auch an den entsprechenden Abmachungen hält.
Wir haben heute, wie ich schon befürchtet hatte, tatsächlich ein Zeitproblem. Der Regierungssprecher muss wegen zwingender Termine in 5 bis maximal 10 Minuten, eher in 5 Minuten los. Ich habe jetzt als heute noch aktuelles Thema Mercosur auf der Liste, ist die Frage an den Regierungssprecher, Herr Rinke. Dann.
Ja, danke. Das würde ich ganz gerne noch fragen, Cornelius. Die EU-Kommission stellt ja heute wahrscheinlich in diesen Minuten ist schon passiert, ihre Vorschläge zu der Ratifizierung EU-Mercosur-Abkommen vor. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie damit rechnen, dass Frankreich jetzt einlenkt und tatsächlich die Ratifizierung dieses Abkommens gelingt.
Also die Bundesregierung begrüßt zunächst, dass es beim Mercosur-Abkommen mit der Europäischen Union vorangeht. Sie unterstützt, dass die EU prinzipiell freie Handelsabkommen voranbringt. Das ist im globalen Trend das richtige Signal. Sie setzt sich für eine pragmatische und regelbasierte Handelspolitik ein. Mercosur und Mexiko sind der Bundesregierung besonders wichtig. Deswegen wird sie dieses Abkommen aktiv im Rat unterstützen. Wichtig ist es, die Handelsbeziehungen zu diversifizieren. Und deswegen ist das EU-Mercosur-Abkommen ein positives Signal, um die Glaubwürdigkeit der EU in Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten, auch aus geopolitischer Sicht, um Lateinamerika, Südamerika zu stärken. Die Bundesregierung begrüßt deswegen, dass die Kommission nun rasch handelt und hofft, dass der Text so schnell wie möglich angenommen wird. Sie wird auf jeden Fall zustimmen. Auch das Rahmenabkommen mit Chile wird zügig von der Bundesregierung ratifiziert. Genauso das Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur sowie Vietnam soll zügig vom Bundestag ratifiziert werden. Die Verhandlungen der Kommission bzw. der französischen Regierung mit der Kommission und den Partnern im Mercosur-Abkommen begleiten wir wohlwollend, auch mit dem Ziel, dass Frankreich eine Zustimmung ermöglicht wird.
Ganz kurze Nachfrage. Deutschland würde auch mit Ja stimmen im Rat, wenn Frankreich mit Nein stimmt.
Deutschland hat das Ziel, eine geschlossene Position vor allem mit Frankreich zu erreichen. Und das bedeutet, dass wir darauf hinarbeiten, dass Frankreich eine Zustimmung möglich gemacht wird.
Da Herr Cornelius gleich weg muss, ich würde jetzt sagen, gibt es noch eine Frage, die aus tagesaktuellem Geschehen heute zwingend an den Regierungssprecher, ich formuliere es wirklich präzise, so eine Frage, die bis Freitag Zeit hat, würde ich jetzt nicht mehr zulassen. Dann können wir vielleicht Herrn Cornelius für heute verabschieden und ich würde den Rest der Sprecherinnen und Sprecher vielleicht noch bitten, bis 5 bis 10 Minuten, es sind schon noch 4 bis 5 Themen, die ich hier auf der Liste habe. Herr Jung, ist das jetzt eine Wortmeldung für, muss zwingend heute gestellt werden, weil morgen unaktuell? Dann Herr Jung.
Sie hatten ja selber die Rüstungsexporte noch angesprochen. Und da ist Herr Cornelius jetzt der richtige Ansprechpartner, Frau Buschow.
Ich Ich habe das Thema Rüstungsexporte, zuständig ist das Wirtschaftsministerium. Meine Frage war, ob es eine zwingend aus tagesaktuellem Anlass gebotene Frage an den Regierungssprecher gibt. Ich habe alle anderen Sprecher, damit meine ich auch das Wirtschaftsministerium, gebeten zu bleiben, falls eventuell eine Frage von Herrn Jung zum Thema Rüstungsexporte noch bleibt. Dann würden wir hier noch für 10 Minuten verlängern. Und dann, damit sage ich jetzt dann aber tatsächlich, Herr Cornelius, vielen Dank für heute. Und wir machen aber jetzt nicht mit diesem Thema weiter, sondern Herr Bebenroth ist dran mit dem nächsten Thema. Aber er kann sich, es war auch sein Thema, vielleicht ist es das dann.
Sie hatten ja aufgerufen zu priorisieren, ich möchte priorisieren mit dem Thema Wehrdienst. Zu dem Vorhaben der Bundesregierung habe ich noch die Nachfrage, was passiert mit den Daten derjenigen, die da per Fragebogen befragt werden? Wer überprüft die Angaben, verifiziert sie?
Können Sie die Frage noch mal genauer formulieren, was genau meinen?
Mit Datenschutzaspekten vor allen Dingen. Also was passiert mit den erhobenen Daten in diesem Fragebogenverfahren und damit verbunden, wer verifiziert, was da angegeben wird und was passiert, wenn man gar nicht antwortet?
Also wenn Sie gar nicht antworten, gibt es, ist der Verwaltungsakt, Möglichkeiten, das zu sanktionieren. Natürlich ist unser Ziel erstmal die Freiwilligkeit und darauf hinweisen, dass wir auch, wenn die Antwort ist, ich habe kein Interesse, ist das ja auch eine Antwort. Und deswegen kann man sich diese Minuten sicherlich Zeit nehmen, um diesen Fragebogen zu beantworten. Und damit ist für einen selber die Sache vom Tisch, weil wir wollen ja auf die Freiwilligkeit, auf Attraktivität setzen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, die deutlich einfachere Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, entsprechend der Meinung der Angefragten. Das ist Punkt 1. Natürlich als Verwaltungsakt, der nicht durchgeführt wird, gibt es Sanktionsmöglichkeiten. Und das Zweite ist die Erhebung der Daten, also sowohl die Daten aus der Wehrerfassung, die auch von den Meldebehörden abgefragt werden, als auch die Daten, die im Fragebogen abgefragt werden, unterliegen natürlich dem Datenschutz. Und Datenschutzbestimmungen werden dabei natürlich selbstverständlich berücksichtigt. Also schon der Entwurf des Fragebogens, die Speichersysteme, also die Datenverarbeitung, ist in Deutschland ganz klar geregelt. Wir haben europäische Datenschutzvorgaben und die sind natürlich bei diesen Verfahren anzuwenden. Und natürlich werden die angewendet.
Kleine Nachfrage dazu. In einer Mitteilung von Ihrem Haus vom 27.08. ist die Rede davon, dass auch Jahrgänge vor 2008 noch zu erfassen seien. Was ist da konkret geplant?
Genau, eine wesentliche Stütze dieses Vorhabens neuer Wehrdienst ist ja Wehrüberwachung und Wehrerfassung. Es ist nicht nur, dass wir ausbilden wollen für die Reserve, sondern wir wollen ja auch die Daten haben von den Teilen der Bevölkerung, die im Notfall in der Lage wären, dieses Land zu verteidigen. Und Sie wissen ja, nach Aussetzen der Wehrpflicht 2011 wurden diese Verfahren eingestellt. Das heißt, die Daten, die wir haben, sind lückenhaft. Wir haben Daten, wir haben auch eine ganze Menge Daten, aber die sind lückenhaft. Und deswegen ist Wehrerfassung ein wesentlicher Punkt. Jedes Land der Welt muss wissen, wenn jetzt was passiert, wen kann man holen, wer ist in der Lage, dieses Land zu verteidigen. Und dafür gibt es diese Wehrerfassung. Und bei der Wehrerfassung ist vorgesehen, dass wir beginnen mit dem Jahrgang 2008, mit Start des neuen Wehrdienstes. Und sobald die Kapazitäten da sind, auch größere Rückmeldungen, größere Datenmengen zu erfassen, wenn das eingespielt ist, wollen wir natürlich auch ältere Jahrgänge noch erfassen, die dann ja schon 22, 23, 24 Jahre alt wären, aber natürlich im wehrfähigen Alter wären. Es wäre ja absurd, wenn man sagen würde, man beginnt erst mit den ganz Jungen, baut dort einen Datensatz auf, aber die 5 Jahre älter sind, die rein theoretisch dieses Land effektiv verteidigen könnten, würde man nicht aufnehmen. Deswegen gibt es diesen Plan, dass man das dann durchführt, sobald die Verfahren eingespielt sind. Das wird ja etwas dauern. Und Sie wissen, dass wir ungefähr von 300.000 bis 350.000 allein wehrfähigen jungen Männern pro Jahrgang rechnen. Und diese Daten, Sie haben es angesprochen, Datenschutzaspekte, Administration, Datenverarbeitung, IT, das muss natürlich gewährleistet werden. Und dafür brauchen Sie auch die administrativen Verfahren und Prozesse.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann, Herr Eckstein, hatten Sie noch ein anderes Thema?
Ja, das würde ich mal übernehmen und zwar eine Frage ans BMV. Stichwort, der Minister hat ja relativ stolz das neue Teilstück der A100 in Berlin eröffnet. Jetzt gibt es eben diese prognostizierten Verkehrsprobleme. Die BVG hat offensichtlich auch den Busverkehr teilweise eingestellt, es wurden Strecken gesperrt, die Autofahrer stehen im Stau. Wie bewerten Sie denn als Ministerium diese für viele voraussehbare Situation?
Naja, zum einen hatte der Minister ja auch bereits bei dem Eröffnungstermin deutlich gemacht, dass es eben ein Teilabschnitt ist, der eröffnet wurde. Und um die Wirksamkeit des Gesamt- oder der Gesamtmaßnahme entfalten zu können, braucht es eben auch weiterhin den 17. Bauabschnitt. Und darüber hinaus, was jetzt die Teilproblematik angeht, die sich dort lokal ergibt, ist eben die Autobahn GmbH daran gehalten, gemeinsam mit Berlin eben zu schauen, wie sie beispielsweise durch die bestmögliche Abstimmung der Lichtsignalanlagen, sprich der Ampeln, der Ampelschaltung, der Verkehrsführung, da einen bestmöglichen Verkehrsfluss gewährleisten können.
Zusatz, Sie haben sie angesprochen, die Autobahn GmbH, die hat verlautbart, dass es keine, Zitat, ungewöhnlichen Störungen gebe. Wie beurteilen Sie denn diese Einschätzung angesichts dessen, was so die letzten Tage passiert ist?
Na, Sie wissen, dass wir das Bundesverkehrsministerium sind und die Auto-BMW GmbH ist hier für die operative Lage zuständig. Wenn sie diese Lageeinschätzung trifft, dann tut sie das erstmal. Aber wie gesagt, sind das immer Momentaufnahmen und eben alle beteiligten Institutionen, die eben hier für die Verkehrsregelung zuständig sind, sind gehalten, beispielsweise durch die statistische Erfassung und eben Beobachtung der Situation, womöglich eine Verbesserung herzuführen, beispielsweise durch die vorhandenen Systeme, die es dort gibt.
Ich habe jetzt noch auf der Liste mit einem neuen Thema. Herr Fechtner, oder hat sich das erledigt? Herr Fechtner und Herr Sentivani, ist das richtig oder war das ein Missverständnis? Sonst ist ein Kollege gerade gegangen, das hat sich erledigt. Gibt es sonst noch Fragen zu anderen Themen, die zwingend heute beantwortet werden müssen? Sehe ich nicht. Dann Herr Fechtner mit der letzten Frage für heute, letzten Thema für heute. So.
Vielen Dank. Noch eine Frage an Herrn Giese zu Indonesien. Können Sie etwas zu den aktuellen Protesten in Indonesien sagen? Wie viele Deutsche haben sich bereits in die Krisenvorsorgeliste Elefant eingetragen?
Wir verfolgen die Meldung in Bezug auf die Proteste, die es insbesondere in der Hauptstadt gibt. Die Angabe, die Sie gefragt haben in Bezug auf die Elefantliste, das müsste ich Ihnen nachreichen. Das liegt mir jetzt gerade nicht vor. Sorry.
Nachfrage dann noch kurz, wenn Sie ja die Lage beobachten, ist dann eine weitere Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise geplant?
Wenn wir die Reise- und Sicherheitshinweise anpassen, dann teilen wir das öffentlich mit.
Dann danke ich für heute. Nächste Gelegenheit für Fragen in der Regierungspressekonferenz gibt es am Freitag. Tschüss.